Wunderbares, dass der Herr uns festhält, nie loslässt. Geist ist die Gnade Gottes, die Güte Gottes, die wir besingen dürfen, dass wir noch wieder einmal hier sein dürfen. Wir freuen uns, dass es so sein darf. Wir haben uns danach gesehnt. Der Herr hat es geschenkt, dass es Wirklichkeit wurde. Wir sind am 22. August weggeflogen von Kelowna und machten dann zwei Haltestellen in Kanada. Das hat die Überseereise etwas verkürzt. Dazu gab der Herr uns einen Rückenwind, sodass die Strecke zwischen Halifax und London nur 5,5 Stunden dauerte. Das war gut für den Kreislauf. Dann sind wir dort in der Gegend einige Tage gewesen, haben Freunde aus der Baselzeit besucht, haben ja wenige Engländer, Asiaten, Kanadier, zwei Amerikaner in der Gemeinde dort. Und dann sind wir von London nach Köln geflogen und hatten einige Tage Dienst in Neuwied, in zwei Gemeinden dort. Und dort ging es weiter nach Zürich, im Flugzeug. Und dort hat uns Thomas Jettel abgeholt. Und wir hatten Dienst in seiner Gemeinde in Hohentengen, das ist auf der deutschen Seite. Dann ging es nach Basel. Dort sind wir 14 Tage gewesen, etwa 10 Tage. Hatten einige Dienste dort und haben hier Freunde wieder besucht und uns mit ihnen getroffen. Jetzt dürfen wir heute hier sein. Und hier geht es dann weiter in den Schwarzwald. Dort habe ich eine Bibelwoche in Vesperweiler, das Haus Waldes, wo es vielleicht bekannt. Ja, noch einige Dienste in der Gegend. Und in der zweiten Hälfte von Oktober geht es dann in die Gegend von Hannover. Einige Tage sind die einigen Tage, dann soll die Heimreise eingetreten werden. Sodass wir dann etwa 2 Monate außerhalb von Kanada gewesen sind, wegen der Versicherung. Sonst könnten wir länger da bleiben. In Neuwied hatte ich über 2 Themen zu sprechen, eigentlich über 3, denn ich habe noch auf einer Hochzeit gesprochen. Der Herr hat mir, es ist schön zu erleben, dass man wachsen darf in der Erkenntnis, in der Gnade des Herrn. Ich wurde gebeten, über den Philemon zu sprechen. Ich hatte schon angefangen einmal in diesem Brief zu arbeiten. Ob ich ihn je in einer Gemeinde ausgelegt hatte, weiß ich nicht mehr. Aber es waren 2 Abende. Ich wollte meine 2 Abende mit Philemon betrachtet haben. Das gelang nicht ganz. Nachdem ich einige Verse besprochen hatte, habe ich den Rest so mehr oder weniger gelesen und kommentiert. Aber der Philemon-Brief ist mir sehr, sehr wichtig geworden. Ich denke nicht, dass ich ihn hier besprechen werde. Wir dürfen beten, dass der Herr uns einen neuen Tisch bereitet worden würde. Ich weiß noch nicht genau, was ich sagen will. Ich habe etwas im Kopf, aber ob das wirklich vom Herrn ist, weiß ich nicht. Gerhard erzählte mir, dass die Gelegenheit da sein sollte, Fragen zu stellen. Wir haben gesprochen, wenn ihr keine Fragen habt, dann habe ich Fragen. Also, das soll euch aber nicht abhalten, zu erscheinen. Heute Abend, ja, in Neuwied-Gladbach, in einer anderen Gemeinde, hatte man sich gebeten, das Thema, wie lebt ein Christ im Sieg? Wie kann ein Christ im Sieg leben? Ein sehr schönes Thema, über das wir 4 oder 5 Mal nachgedacht haben in der Gemeinde. Heute werde ich aber ein anderes Thema nehmen, das mir wichtig geworden ist. das ist die Frage, wo wohne ich? Vielleicht denkt man, naja, für Herrn Janssen ist das schon eine Frage. Er ist sehr viel umgezogen und hat sich manchmal nicht entscheiden können, soll es Kanada oder Europa sein. Es ist natürlich, es geht natürlich um den geistlichen Wohnsitz. Und es ist wirklich eine echte Frage in unserer Zeit. Wo bin ich? Wo halte ich mich auf? Wo ist mein Wohnsitz? Manchmal haben wir zwar eine Anschrift, aber unser Herz ist sonst wo. Diese Frage soll eine echte Frage sein für einen jeden von uns. Und jeder darf sie sich selbst stellen. Anhand von einigen Schriftstellen, wo wohne ich? Wo ist meine Welt? Wo bin ich als Person wirklich zu Hause? Schon im Alten Testament ist dies eine Frage und ich beginne dort mit einigen Versen. Zuerst 5. Mose, Kapitel 33. 5. Mose, Kapitel 33, eine sehr bekannte Stelle. Vers 27, aus einer Rede von Mose. 5. Mose 33, Vers 27. Das Wort, das Mose hier zu Anfang des Verses gebraucht, ist eines, das im Deutschen mit einigen Wörtern wiedergegeben werden muss. Es hat eine etwas weitere Bedeutung, umfänglichere. Eine Wohnung und eine Zuflucht ist Gott, der von all das her ist und unten sind ewige Arme. Da denkt Mose vielleicht an den Adler, der seine Jungen trägt, wenn sie nicht mehr fliegen können. So ist der Herr mit seinen Armen unter uns. Wir sind dankbar, wenn wir in der Luft sind, dass das auch für uns gilt. Unter dem Flugzeug sind die Arme Gottes. Und wenn er tatsächlich die Arme etwas tiefer gehen lässt, dann ist das auch von ihm. Wir sind dankbar, dass er uns bewahrt hat. Geistlich ist es ein wunderbarer Trost zu wissen, dass uns die ewigen Arme sind. Aber das ist jetzt nicht der wichtige Teil für uns heute Abend, sondern der erste Teil. Gott hat die Absicht, Israel eine Heimat geben. Israel soll wissen, dass es in ihm eine echte Heimat hat. Das ist für Israel gerade zu dieser Zeit sehr, sehr wichtig. Denn es hat keine irdische Heimat. Es hat seine Heimat in Ägypten verlassen, wo man zwar wohnte, aber nicht Bürgerrecht hatte. Sie waren dort Fremdlinge in Ägypten, mussten als Sklaven dienen. Sie waren durch die Güte Gottes dorthin gekommen, als es Jakob und seiner Familie schlecht ging in Kanaan, und durften dann unter der Führung von Josef Fuß fassen in Goshen, im Norden von Ägypten. Aber dann kam ein anderer König und unterdrückte sie und sie sehnten sich nach Freiheit und nach einer echten Heimat. Gott hat sie herausgeführt aus Ägypten. Dann waren sie unterwegs. Ein Volk, ein ganzes Volk auf der Flucht. Ein Haufen frei gewordener Sklaven. Und jetzt hat Gott sie in die Schule genommen. Durch die Wüste hat er sie geführt, hin und her, auf und ab. Auf krummen Wegen, auf geraden Wegen. 40 Jahre lang, um ihnen einiges beizubringen, bevor er diesem Volk dann eine feste Heimat vorhalten zu geben. Jetzt ist Israel zu diesem Zeitpunkt, zum Zeitpunkt dieser Rede, noch nicht in Kanaan. Mose ist noch am Leben. Er durfte ja nicht das Kanaan Land getreten. Er durfte es mit seinen Augen noch sehen. Aber jetzt sind sie noch außerhalb des Landes. Und da erinnert Mose dieses Volk: Schaut einmal, wir alle haben hier auf dieser Erde keine Heimat. Wir sind jetzt schon jahrelang aus Ägypten, von Ägypten weg. Viele von diesen, die dort standen und ihnen zuhörten, waren nie in Ägypten gewesen, sie waren unterwegs geworden. Sie hatten also in der Tat keine feste Heimat. Und jetzt sagt Mose: Schau, wir haben einen Gott, einen ganz anderen Gott als die Heidenvölker, die vielleicht auch, oder die vielleicht schon einen Wohnsitz haben. Aber der ist ebenfalls nur zeitlich, sie werden sterben und müssen ausziehen. Wir haben einen ewigen Gott. Gott ist ein ewiger Gott, von alters her in alle Ewigkeit. Und der will unsere Heimat sein. Er will unsere Wohnung sein. Und wenn er das Wort Zuflucht gebraucht, dann erinnert das an die vielerlei Bedrohung, die Israel erlebt hat, schon in Ägypten und da natürlich auch unterwegs von Amalek und so weiter. Gott ist eine Zuflucht. Dort darf man hineinfliegen. Immer sicher sein. Salomo gibt uns ein Wort im Buch der Sprüche. Gott ist, oder Jehova, Jahwe, ist wie ein Turm. Der Gerechte flieht dort hinein, immer wieder flieht er dorthin und ist sicher. Das ist unser Gott. Er will unsere Wohnung sein. Frage: Wohne ich da? Oder bin ich noch unterwegs in meinem geistlichen Leben? Habe keinen festen Orientierungspunkt. Mach mal dies, meine Augen schielen mal dahin. Bin ich wirklich zu Hause in Gott? Bin ich zufrieden mit Gott? Oder brauche ich noch mehr? Ist er meine Zuflucht? Ist er meine Wohnung, wo ich wirklich zu Hause bin? Wo ich einmal auch mich geben darf, so wie ich bin? Das bewegt uns doch, wie der David zu Gott spricht. Wir schrecken manchmal zurück über die für uns scheint sie eine grobe Sprache zu sein, die er Gott anspricht. Er fordert einiges von ihm. Aber bedenken wir, David ist ein Mann auf der Flucht. Er hat auch keine Heimat. Er erlebt allerhand. Und seinem Schwiegervater, der ihn hätte schützen sollen, trachtet nach seinem Leben. Und wenn es einmal um die Existenz geht, dann bricht einmal etwas aus unserem Munde, das wir vielleicht in anderen Zeiten nicht von uns gegeben hätte. Und das ist jetzt in der Bibel festgehalten. Das heißt, auch wir lernen dort, dass Gott uns so annimmt, wie wir sind, solange unser Herz wirklich ihn meint. Können wir mal auch ein wenig explodieren, Dinge sagen, die wir sonst nicht gesagt hätten, weil wir einfach in unserer Not wirklich ihn suchen. Wir schreien gleichsam nach ihm. Machen ihm unsere Not kund. Wir dürfen in ihm unsere Zuflucht haben. Wir dürfen dort uns melden und wissen, wir haben Aufnahmerecht. Und wir dürfen dort bleiben. Nicht nur für ein, zwei Nächte, sondern da dürfen wir wirklich unsere Zelte aufschlagen und dort wohnen. Wunderbarer Vers ist das. Dürfen dann immer wieder auch den zweiten Teil des Verses erleben. Der nächste Vers ist ein Psalmvers, Psalm 27. Psalm 27, Vers 4. Psalm 27, Vers 4. Eine Bitte habe ich vom Herrn, die hätte ich gern, dass ich bleiben dürfe im Hause des Herrn, mein Leben lang, zu schauen die Lieblichkeit des Herrn und zu betrachten seinen Tempel. Zu dieser Zeit hat Israel keinen Tempel. Die Stiftshütte ist alt geworden. Ich weiß nicht, wo sie sich gerade zu dieser Zeit befand, ob sie noch stand, stark genug war zu stehen. Wir wissen ja, dass David einmal die Bundeslade holt. Die Stiftshütte scheint verschwunden zu sein. Und dann macht er Pläne für einen Tempelbau. Für David ist aber nicht so wichtig der äußere Tempel, die äußere Stiftshütte, wie wir sie nennen, sondern das Haus des unsichtbaren Gottes. Ich habe mich gefragt, was wohl der Hintergrund sein könnte, dieses Bildes, dieses Gedankens, den er hier äußert. Mir scheint, dass er hat ja den Samuel nun gekannt, der Samuel hat ja ihn einmal durch die Führung Gottes auch herausgezogen und ihm gesagt, er wurde zum König gesagt, Jahre bevor er wirklich König wurde. Samuel dürfte auch David für einige Zeit begleitet haben. David weiß um die Jugendzeit, die Kinderzeit an Samuel. Samuel wird von der Hanna, dem Herrn, geweiht. Schon sehr früh, nachdem er entwöhnt war, vielleicht war er 3, 4, 5 Jahre alt, nach der Sinne jener Zeit, und kommt dann zur Stiftshütte zu Eli und wohnt dort. Es kann sein, dass Samuel dem David manchmal erzählt hat von seiner Kindheit, wie er das empfunden hat, was er dort gelernt hat. Das lässt in David ab und zu den Wunsch aufkommen, sowas möchte ich auch erleben. Nicht in der Stiftshütte, sondern wirklich. Er denkt hier wirklich geistlich. Er möchte im Geiste wirklich bei Gott zu Hause sein. Er bittet das vom Herrn. Er ist viel unterwegs auf der Flucht vor seinem schönen Vater. Und er möchte einmal zu Hause sein, aber er möchte Gott als sein Zuhause erleben. Er kennt 5. Mose 33, 27. Er kennt die Rede Moses. Er kennt sein Altes Testament. Vielleicht hat er auch von dort einiges geholt für diese Schilderung. Eines bitte ich vom Herrn. Ist es bei uns auch so? Haben sich unsere Verlangen schon kristallisiert auf nur eine Bitte? Oder haben wir noch sehr viele Wünsche? Und wurden wir, wenn nicht, die meisten erfüllt. David hat lernen müssen zu verzichten auf vieles. Hat seine Frau verloren, die sein Vater, die Schwiegervater gab, die Micha, und musste also auf die Flucht gehen. Er ist durch tiefe Wasser gegangen. Und er ruft in seiner Existenznot: Herr, wenn ich nur dich habe, bitte Herr, sei du mein Teil. In einem Psalm sagt er, wenn ich nur dich habe, dann ist es Asaf, sagt er, dann frage ich nach nichts im Himmel oder auf Erden. Gott ist sein Himmel. Eines bitte ich vom Herrn. Wenn das nicht der Fall ist, dass das nur eine Bitte ist, dann dürfen wir bitten, ganz kindlich, wissen, dass wir nicht dort sind, geistlich, wo wir sein sollen. Wir wollen das zugeben, wir wollen Buße tun. Und dann wollen wir den Herrn bitten, Herr, bringe du alle meine Wünsche auf diesen einen Nenner, dass du mein Alles bist. Lass das mein Verlangen sein. Eines bitte ich vom Herrn, das hätte ich gern, dass ich bleiben würde, Tag aus, Tag ein, nicht mehr auf der Flucht, innerlich auf jeden Fall, sondern auf der Flucht, dass ich dich erleben könnte und zur Ruhe kommen könnte, bei allem irdischen Hin und Her, dass ich bei dir mich ausruhen könnte, im Hause des Herrn mein Leben lang. Was will er dort? Er will dich nicht nur auf den Hintern setzen und dann nichts tun, nicht nur Ruhe erleben von seinen Anfechtungen und Stürmen, sondern er will sich den Herrn anschauen. Er will die Lieblichkeit des Herrn, die Lieblichkeiten des Herrn betrachten. Er will Gott kennenlernen. Er will ihn von dieser Seite betrachten, in seiner Allmacht. Auch von der anderen Seite, in seiner Allgegenwart. An einer anderen Seite, Psalm 139, von seiner Allwissenheit. Er ist ewig. Er kann mit der Zeit leben und so weiter. Er will den Herrn kennenlernen. Eines will ich, dass die Lieblichkeit des Herrn, dass ich sie kennenlernen möchte. Manchmal, man soll ja das nicht zu viel tun, aber manchmal schaut man doch in sich hinein. Und dann findet man Dinge, die einem nicht so freut machen. Und ich stelle manchmal fest, dass mein Herz gar nicht so von Liebe quillt, dem Herrn gegenüber. Ich kann nicht sagen, dass ich den Herrn in wirklichen Liebe und Freude hätte. Gesetzt im Fall, ich könnte sterben, ja, ich würde sterben. Was man in diesem Alter, jede Zeit, damit muss man rechnen. Jetzt muss ich mir die Frage stellen, was passiert dann? Mein Bruder ist da. Wie ist es ihm ergangen? Was hat er gesehen? Was hat er gespürt? Ja? Was hat er erlebt? Ich weiß nicht. Dann merke ich, ich muss mich so vorbereiten, dass ich mit Hiob sagen kann, dass er mir kein Fremder ist. Wenn ich merke, so wie ich jetzt bin, ist er mir tatsächlich, wenn ich ihm begegnen sollte, ja, wer ist das? Von Jesus habe ich gelesen, ich habe zu ihm gebetet, ja, aber jetzt ihn einmal wirklich vor Augen zu haben, ist was anderes. Wird er mir dann ein Fremder sein? Bin ich vorbereitet, ihn zu begegnen? Es ist die Bitte von David, dass er wirklich Gott als einen liebenden Gott erleben möchte. Er liebt ihn. Gott selbst nennt ihn einen Mann nach seinem Herzen. Nicht, weil er sündlos war, das war er lange nicht. Aber in seinem Herzen hatte er ein Ziel, das war der Herr Jesus. Das ist sicher, was uns bei Wilhelm Busch so imponiert. Dass Jesus in der Mitte seines Sehbereiches steht. Wo immer hinschaut, Jesus ist vor seinen Augen. Schreibt seine Bücher. Immer wieder spricht er von Jesus. David tut das auch, dass ich die Lieblichkeit des Herrn schauen möchte und zu betrachten seinen Tempel, seinen Wohnsitz. Dort möchte ich zu Hause sein. Die nächste Stelle liegt etwas zurück im 23. Psalm, Psalm 23. Der bekannteste. Der Psalm beginnt wohl mit dem Namen Gottes. Der Herr, Jahwe, der ewige Ich Bin. Gott kann sagen, ich bin, der ich bin. Ich bin, der ich war. Ich war, der ich bin. Ich bin, der ich sein werde. Ich werde sein, der ich bin. Ewiglich derselbe. Der Große, der Allwissende, der Allgegenwärtige. Der ewige Ich Bin, kann man sagen. Dieser Gott ist sein Wirt. Dieser Gott ist mein Wirt, schreibt er. Mein persönlicher Wirt. Wenn er nur ein Schaf hätte, er wäre mein Wirt. Und wenn Gott Wirt ist, dieser ewige Ich Bin, sein Wirt ist, dann kennt er keinen Mangel. Hudson Taylor ist dieser Gedanke einmal zu großem Trost gewesen. Er befand sich in einer sehr schwierigen Lage. Not lag um ihn her. Hat den Herrn gesucht. Er bekam, glaube ich, diesen Vers. Der Herr ist mein Hirte. Ich habe keinen Mangel. Oder vielleicht noch etwas wörtlicher. Nicht habe ich Mangel. Ich habe nicht Mangel. Keinen Mangel. Aber er hatte mal menschlich gesehen. Aber wenn du sagst, ich habe keinen Mangel, dann habe ich keinen Mangel. Du genügst. Du genügst. Ein gläubiger Psychiater, Psychotherapeut, hat Folgendes festgestellt. Wir brauchen im Leben nur zweierlei. Gott und was kämpft. Wir brauchen nicht mehr, aber wir brauchen auch nicht weniger. Gott und das, was er geben will, was er nimmt, das genügt. Dann dürfen wir wissen, dieses Benjamin Newton, der sagte, alles, was Gott in unser Leben hineinbringt, das war nötig. Alles, was Gott uns vorenthält, das war nicht nötig. Was Gott bestimmt, das ist das Wichtigste. Mit Gott zufrieden zu sein, ist eines der wichtigsten Lektionen, die wir lernen können. Der Herr ist mein Hirte, nicht habe ich Mangel. Dann geht es weiter, wie bekannt ist. Und im letzten Vers sagt er, und ich werde wiederkehren. Sprich, er ist ja gleichsam, wie Jesus das in Johannes 10 schildert, hinausgegangen. Gott führt uns ein und auf in dieser Welt, durch das Hin und Her, auf Höhen und Tiefen, durch Tiefen. Und dann sagt David, eines Tages werde ich nicht mehr unterwegs sein. Ich werde zurückkehren, von wo ich gekommen bin. Ich kam ja aus der Hand. Ich werde wiederkehren und wohnen im Hause des Herrn. Immer da, für lange, lange Zeit. Das werde ich. Unendliche Zeit. Er darf dann dort bleiben. Wenn Gott uns hier in diesem Unterwegs als Pilger eine Wohnung geworfen ist, trotz des Hin und Hers, des Auf und Abs, dann dürfen wir erwarten, dass er eines Tages uns in die Hand nehmen wird und dort werden wir dann wirklich zur Ruhe kommen und nie mehr aus und rein gehen müssen, nie mehr Not haben. Kein Tag, keine Nacht, das heißt kein Wechsel, sondern ewiges Licht an Herrn. Wohnen im Hause des Herrn. Aber das will hier gelernt werden. In Markus, ich weiß nicht genau, in welchem Kapitel es ist. Es ist das Kapitel, in dem die Geschichte erzählt wird, wo Jesus die Tausenden speist. Und wir wissen, dass er Jesus anschließend seine Jünger auf die See schickte und er selbst blieb auf dem Lande und betete. Die Jünger erleben ja den Sturm auf dem Wasser. Jesus begibt sich auf das Wasser und geht auf ihn zu. Aber sie erkennen ihn nicht. Das ist verständlich. Aber für Markus nicht ganz. Für ihn scheint es selbstverständlich zu sein, dass sie ihn hätten erkennen sollen. Und er fügt hinzu, was kein anderer Evangelist uns erzählt. Sie erkannten ihn nicht, hätten es offenbar tun sollen, trotz Dunkelheit und Sturm. Sie erkannten ihn nicht, weil ihre Herzen verhärtet waren über den Brot. Im Psalm 23 lesen wir, dass Gott uns auf grüne Auen führt, wo wir so viel zu uns nehmen dürfen, dass wir ganz satt sind und uns hinlegen dürfen, wie ein Schaf. Es darf sich lagern inmitten des Grabes, weil es einfach genug hat. Dann wird es geführt an stille Wasser und so weiter. Und anschließend heißt es, auch wenn ich wandere durchs finstere Tal des Todesschattens, fürchte ich nicht ein Unglück, fürchte ich kein Unglück. Das heißt, Gott führt uns nicht nur auf grüne Auen, sondern auch durch dunkle Schluchten der Gefahr. Aber er ist unser Schutz. Das erlebt der Psalmist. Wir werden oft vorbereitet auf den grünen Auen für Zeiten in der Schlucht. Wenn wir gute Zeiten erleben, geistlich gute Zeiten, es geht uns gut und wir dürfen wirklich uns ernähren an Gottes Wort, wir haben Gemeinschaft, die wirklich erquickt und so weiter. weiter. Bitte wollen wir diese Zeiten nicht so selbstverständlich nehmen, sondern wissen, um die Ecke lauern andere. Es bleibt nicht, wie es heute war. Diese Zeit, die Gott uns schenkt, heute Abend zum Beispiel, die ist eine Vorbereitungszeit. Jetzt dürfen wir in aller Ruhe, alles spricht davon, dass wir in ruhige Zeiten, dass wir ruhige Zeiten erleben, damit wir nicht immer Verfolgung haben. Denn wir brauchen diese Pausen, damit wir gerüstet werden für Zeiten, die anstrengend sind. Das schildert uns der Psalmist im Psalm 23. Die Pausen sind Zeiten der Vorbereitung für die magere Fluchtwege. Und dann der Hirte auch. Da ist, aber man sieht ihn nicht. Man hört nur den Stab. Zeiten des Friedens, der Ruhe, der Erquickung sind absichtlich uns geschenkt, damit wir sie ausnutzen. Nicht damit unsere Herzen über die Selbstverständlichkeit hart erhärtet werden und dann versagen und unseren Herrn nicht mehr erkennen, wenn es durch die Schlucht des Unglücks geht. David sagt, er kennt, du bist immer noch bei mir, aber die Jünger wussten das nicht. Sie dachten, es sei ein Fremder, weil sie versagt hatten, als der Herr sich so wunderbar offenbart hatte bei den Toten. Wollen wir lernen, gute Zeiten auszunutzen, dann können wir auch in anderen Zeiten ausharren und nicht versagen müssen. Nun kommen wir zum Neuen Testament. Wo wohne ich? Das ist immer noch die Frage. Wollen unsere Hand solche Verse prüfen. Römer, Kapitel 8. Römer, Kapitel 8. Vers 9. Aber ihr seid nicht im Fleisch. Da dürfen wir Punkt machen. Wisst ihr das? Ist das klar? Ja. Ich sitze auf Fleisch, sagt das Fleisch der Welt. Ich bin Fleisch, ich sitze, ich bin im Fleisch, ich bin noch nicht tot. Ich weiß, dann werden Fleisch und Seele auseinandergehen, aber ich bin jetzt im Fleisch. Auch Paulus drückt sich so aus. Was meint er? Wir sind nicht im Fleisch. Nun, gucken wir etwas zurück zu Kapitel 7. Kapitel 7, Vers 4. Er hat das Bild von einer Witwe gebraucht. Ihr Mann ist gestorben. Und jetzt ist sie frei. Sie ist jetzt eigentlich unverheiratet. Das Bild gebraucht ja um das Verhältnis, die Beziehung zum Gesetz, die Beziehung eines Christen zum Gesetz zu schildern. Und so, meine Brüder, ist es auch bei euch. Ihr wurdet tot dem Gesetz, durch den Leib des Christus, der am Kreuz starb. Und als er starb, starben wir, denn in Paulus ist Christus unser Leben, sein Tod, unser Tod, seine Auferstehung, unsere Auferstehung, mit ihm zusammengekommen sind. Durch den Leib des Christus wurden wir dem Gesetz getötet, um eines anderen zu leben, dessen, der von den Toten erweckt wurde, ist derselbe Christus und doch nicht derselbe. Mit einem verherrlichten Leib, er beginnt ein neues Leben. Und wir sind jetzt nicht mit dem Christus verbunden, der unter dem Gesetz war, sondern mit dem, der dem Gesetz gestorben ist und jetzt einen neuen Lebensabschnitt begonnen hat. Damit wir Gott Frucht brächten. Das heißt, wir sind jetzt mit ihm verheiratet, verbunden, eins geworden. Denn als wir im Fleisch waren, ich hoffe, Sie haben eine gute Übersetzung, sonst kommen sie nicht klar. Der Text sagt nicht, als wir fleischlich waren, sonst, sondern als wir im Fleisch waren, nicht im Leib. Und zwar er vom Leib sprechen könnte, sondern Fleisch. Was ist Fleisch? Es gibt Übersetzer, die ziehen Leib vor an einigen Stellen. Leib ist ein Korpus, ein Gestalt. Fleisch ist dieser Leib noch am Leben, eine Dynamik. Paulus ist im Leib als Fleisch bezeichnet. Er denkt an die Dynamik dieses Lebens. Und von zu Hause aus, von der Geburt her, ist diese Dynamik von einem Abwärtssog gekennzeichnet. Sünde. Sünde wohnt in uns, von unserer Geburt her. Ich bin Sünde geboren, sagt er. Dieses Fleisch zieht uns gleichsam nach unten. Wenn wir nach diesem Leib, nach den Launen dieses Leibes, den Wünschen dieses lebenden Leibes, dieses Fleisches leben, Hunger, Durst, Augen und so weiter, wir kennen die Wünsche des Körpers. Wenn unser Innigstes, unser Innerstes bedacht ist auf die Befriedigung der Wünsche des Körpers, des lebenden Leibes, des Fleisches, gehen wir weg von Jesus Richtung Tod. Vers 13. Aber wir sind noch nicht in Vers 13. Wir sind jetzt in Kapitel 5, 7, 5. Als wir im Fleisch waren, Paulus sagt in Kapitel 8, ihr seid nicht im Fleisch. In anderen Worten, wir sind nicht mehr dort, wo wir waren. Wir haben die Wohnung gewechselt. Wir haben die Anschrift gewechselt. Wir wohnen nicht mehr, wo wir wohnten. Das heißt, unser Leib, der lebendige Leib, das Fleisch, die Diesseitigkeit unseres Wesens, ist nicht mehr unsere Heimat. Wir sind noch in diesem Körper und von dem Kampf zwischen Geist und Leib kennen wir, wissen wir. Aber Wohnsitz ist nicht dieser Leib, ist nicht dieses Fleisch, ist nicht diese Lebendigkeit des Körpers mit seinen Wünschen. Das heißt, wir werden nicht von hierher bestimmt. Das sind wieder Geräusche. Ja. Viele Leute lassen sich davon stören. Ihr habt euch nicht darüber stören müssen. So ein Beispiel. Ein kleines Beispiel. Wo die Temperatur wechselt. Oder jemand macht da etwas. Es gibt allerhand Störungen in einer solchen Versammlung. Allerlei Möglichkeiten. Manche Christen sind durch sehr leichte Veränderungen der Zusammensetzung der Atmosphäre gestört. Manche Christen weniger. Wenn wir reif werden, dann vergessen wir von diesem Leben und unser Auge ist gerichtet, gezielt, gefesselt Richtung Jesus. Und diese Dinge sind subordinär, das heißt subordiniert, Entschuldigung. Sie sind weniger wichtig geworden. Kennen wir den Unterschied? Ja. Wenn nicht, dann möge der Heilige Geist uns das aufklären. Paulus sagt, damit, dass ich Christ wurde, habe ich die Wohnung gewechselt. War im Fleisch, jetzt bin ich nicht mehr da. Ich wohnte einmal im Fleisch, das war mein Zuhause, dort fand ich Befriedigung, das war meine Welt. Dort dachte ich so, wie das Fleisch denkt und so weiter. Aber ich bin ausgezogen, denn Christus ist diesem Fleisch gestorben, in diesem Fleisch gestorben. Aber er ist auferstanden und ich lebe jetzt in meinem Geist mit dem auferweckten Christus. Das kann ich an sehr prägnanten Worten sagen, aber wir brauchen Zeit, das nachzudenken. Also, wir haben jetzt festgestellt, wir waren einmal im Fleisch, jetzt aber nicht. Als wir im Fleisch waren, wirkten der Sünde und Leidenschaft, die durch das Gesetz aufkamen und so weiter. Dann war die Sünde, hatte die Macht. Jetzt zurück zu Kapitel 8, Vers 9. Die im Fleisch sind, nicht die, die fleischlich sind, das ist nicht, was Paulus sagt, sondern die im Fleisch sind, das sind die Christen, alle Christen. Alle Christen, Entschuldigung, die im Fleisch sind, das sind nicht Christen. vermögen Gott nicht zu gefallen. Das Vers 8. Ihr aber, ihr seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, im Heiligen Geist. Wir sind jetzt in Gott, in Christus, im Geist, im Heiligen Geist, im dreieinigen Gott. In diesem Fall im Geist, weil er über den Geist eine Menge zu sagen hat, was das christliche Leben betrifft. Ihr wohnt jetzt in dem in dem Hause Heiliger Geist, unter der Voraussetzung, dass Gottes Geist in euch wohnt. Es handelt sich also um eine Gegenseitigkeit. Wenn das eine gegeben ist, ist das andere gegeben. Wohnt der Geist in uns, das heißt, haben wir Jesus in unser Leben aufgenommen? Haben wir durch den Glauben sein Heil angenommen? Dann war es der Heilige Geist, der uns dieses Heil brachte. Er brachte uns das Leben, denn der Geist ist Leben, wird er gleich sagen in diesem Text. Es ist der Heilige Geist, der uns alles Neue bringt, das wir empfangen, wenn wir Christen werden. Das ganze Paket, Sie können die Liste ganz aufzählen, alles sammeln, was Sie finden im Wort Gottes. Das kommt alles mit dem Heiligen Geist. Er ist es, der uns zu Christen macht. Sein Einzug. Gesegnet hat er das der Revolutionär. Paulus sagt hier, ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, unter der Voraussetzung, dass der Geist Gottes in euch wohnt. Dann wohnt ihr auch in ihm. Denn der Heilige Geist ist viel zu groß, als dass er sich beschränken ließe auf nur einen Christen. Er wohnt in allen Christen, aber auch das ist nichts. Das ist viel zu klein für ihn. Er ist der allgegenwärtige Gott. Und kommt der Geist in einen, dann kommt, ist nicht der ganze Geist da. Das heißt, es ist noch mehr Geist als nur in uns. Er umgibt uns. Ein Pfarrer, der einmal über Epheser im Rundfunk, über Epheser Kapitel 3, Vers 19, wo sprach, damit ihr gefüllt werdet, sagt Paulus, in alle Fülle Gottes. Als Deutsch ist das ja nicht, ist nicht gutes Deutsch. Ja. Man sagt nicht, man wird in die Fülle gefüllt. Mit der Fülle vielleicht. Man wird, ja. Auf jeden Fall sagt er, das ist wie wenn man eine Tasse in den Ozean wirft. Die Tasse wird in den Ozean gefüllt. Es gibt mehr Ozean, als eine Tasse fassen kann. Die Tasse wird voll, aber es ist noch viel mehr Wasser da, als die Tasse tragen kann. So ist es in uns. Wir kommen in Gott hinein und Gott kommt in uns hinein. Dann wohnen wir ineinander. Er wohnt in uns und wir wohnen in ihm. Das ist echte Wohnen, echtes Wohnen im Heiligen Geist. Das bringt es mit sich, dass wir dann so denken, wie der Heilige Geist denkt. Denn er füllt unser ganzes Wesen, unser Denken, unser Empfinden. Und es gehört zum Reifwerden, zum Wachstum in Christus, dass dieser Geist mehr und mehr unser Wesen durchdringt. Und wenn das geschieht, werden wir so mit Christus ähnlicher, weil der Geist ja das Wesen Christi ist. Das heißt, das ist, was es heißt, zu wohnen in Gott. Wir wohnen im Heiligen Geist. Wir wohnen nicht im Fleisch. Das Fleisch hat nichts mehr zu melden. Wir wohnen noch, also geografisch, geschichtlich wohnen wir noch in diesem Körper. Aber er hat nichts zu bestimmen. Nichts. Und wenn es darauf ankommt, sagt Paulus, dann gebrauche ich auch mal die Faust. 1. Korinther 9. Ja. Ich schlage meinen Leib. Ja. Junge, jetzt kommst du mit. Ja. Er muss. Viele Christen haben Schwierigkeiten mit der Sünde. Sie können nicht Sieg haben. Ich musste über dieses Thema sprechen, wie gesagt, in Deutschland. Ein Grund, weshalb wir nicht Sieg haben, ist, dass wir nicht wollen. Wir lieben die Sünde zu stark. Wir kennen eine Frau, die Christin sein will, aber sie will nicht aufhören zu rauchen. kann, sie will nicht. Sie liebt, sie gehört. Ich kenne noch andere, die wissen, aber sie sind gebunden. Aber eigentlich wollen sie nicht. Wissen Sie, jeder von uns, jeder von uns, jede Sünde, hinter jeder Sünde steckt der Feind, Teufel. Er ist der Herr der Finsternis, und Sünde ist Finsternis. Und dieser Kampf zwischen Gut und Böse ist ein Kampf auf Tod und Leben. Und wenn wir das nicht mitkriegen, befürchte ich, dass wir nie Sieg haben werden. Wir müssen bereit sein zu sterben, eher als dass wir sind. Was ist es, das dir Mühe macht? Gerhard Lass von Hebräer Kapitel 12. Die Sünde, die uns gern anklebt, die uns gern wieder nach unten kriegen möchte. Sie möchte uns überwinden. Aber Jesus starb lieber als Einzelne. Er hat unsere Schuld in sich genommen. Und wenn wir ihm nachfolgen, dann werden wir bereit sein wollen, auch lieber zu sterben, als auch nur in eine Sünde zu einzugehen. Es ist ein Kampf um Tod und Leben. Die im Fleisch sind, vermögen Gott nicht zu gefallen, wie ihr aber, ihr seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, unter der Voraussetzung, dass Gottes Geist in euch wohnt. Wenn aber jemand Christi Geist nicht hat, ist es nicht nur so, dass er nicht im Geist wohnt, sondern ist überhaupt nicht sein Eigentum. Epheser Kapitel 2. Epheser Kapitel 2. Vers 22. Indem auch ihr mitgebaut werdet zu einer Wohnstätte Gottes im Geist. Wir werden gebaut im Geist. Er ist unsere Wohnung. Er ist die Wohnung der ganzen Gemeinde. Hier ist die Rede von der ganzen Gemeinde, dem ganzen Korpus. Die ganze Gemeinde befindet sich im Heiligen Geist. Das ist unsere Wohnung. Die Frage, ist das unsere Welt? Ist der Heilige Geist unsere Welt? Ist das, was den Geist interessiert, meine Welt? Was interessiert den Geist? Das, was Gott gesagt hat. Er hat ja die Schrift uns gegeben, ja? Der Geist Gottes. Hier wohnt der Geist. Dies ist, was ihn interessiert. Er will uns führen in alle Wahrheit. Er will uns führen in das Licht. Das interessiert ihn. Die Frage ist, sind das meine Interessen? Oder was interessiert mich? Die nächste Stelle, Kapitel 2, Vers 6. Epheser 2 und schon gesagt. Epheser 2, Vers 6. Paulus hat geschildert, wie wir einmal unter der Sünde waren, in Sünden. Und der Herr Jesus ist unser Heiland, unser Retter geworden. Vers 6. Und er erweckte uns zusammen mit ihm, als Christus auferstand, standen wir auf. Und setzte uns zusammen mit ihm in den himmlischen Bereichen in Christus Jesus. Wo waren Ihre Gedanken? Wo waren meine Gedanken? Ich stelle fest, die sind allzu schnell verwirrt. Wo wohne ich? Wo wohnen meine Gedanken? Solche Verse können einen prüfen, testen. Sage ich das nur? Ich bin getauft, ich bin Christ. Ich gehöre zu einer Gemeinschaft von Christen und so weiter und dabei. Oder lebe ich wirklich in Christus? Lebe ich im himmlischen Bereich? Ist das meine Welt? Wird Gott mir ein Fremder sein, wenn ich dort ankomme? Oder bin ich jetzt schon dort zu Hause? Römer Kapitel 7, das hatten wir schon im Film. 7 Vers 6, Römer 7 Vers 6. Aber nun wurden wir dem Gesetz enthoben, da wir in dem starben, in dem wir festgehalten wurden. Und so sollten wir leibeigenen Dienst tun, im Neuen, das heißt im Geist, und nicht in dem Älteren, im Geschrieben, das heißt im Gesetz. Wenn wir in Christus wohnen, im Heiligen Geist wohnen, dann wohnen wir nicht mehr im Raum Gesetz Moses. Das ist mir auch wichtig geworden. Das Gesetz Moses verlangte viel, das auch von uns erwartet wird. Kapitel 8, Vers 4, 3 und 4. Was dem Gesetz unmöglich war, worin es schwach war durch das Fleisch, Gott schickte, Paulus bricht den Satz ab, fängt einen neuen an. Gott schickte seinen eigenen Sohn in der Ähnlichkeit des Fleisches der Sünde und als Opfer für Sünde und verurteilte die Sünde im Fleisch. Das ist Golgatha. Warum Golgatha? Was war die Absicht Gottes mit Golgatha? Die Antwort ist hier im Vers 4. Damit das Gerechte des Gesetzes, das, was das Gesetz an Gerechtigkeit forderte, das heißt zusammengefasst, was eigentlich das Anliegen des Gesetzes war, was das Fleisch, was wir im Fleisch nicht erfüllen konnten. Mose sagt, das Joch war uns zu schwer. Entschuldigung, Petrus. Apostelgeschichte 15. Wir, keiner von uns, konnte dieses Joch tragen. Wir konnten das Gesetz nicht erfüllen. Das Fleisch, das unwiedergeborene Fleisch, war nicht stark genug. Aber als Christus kam und unsere Schuld beseitigte und uns den Geist gab, die Kraft des Himmels, dann war genügend Kraft, um den Willen Gottes zu tun. Aber dieser Wille ist in vielen Fällen immer noch dieselbe, als das, was Gott über Mose von Israel erwartet. Damit das Gerechte des Gesetzes, Moses, in uns erfüllt würde. Das heißt, wir sollen immer noch das Gesetz erfüllen. Das heißt, das Wesen des Gesetzes. Deshalb ist Paulus so wichtig, was war denn die Mitte, was war denn das eigentliche Verlangen oder das eigentliche, die eigentliche Forderung des Gesetzes. Er sagt es uns in Römer 13. Die Liebe zu Gott, zum Nächsten, das hat auch Israel erkannt. Wenn man Jesus gefragt hat, er hat richtig geantwortet, hat sie zufriedengestellt an dieser Stelle. Die wussten, was das Gesetz eigentlich wollte. Hier. Damit das Gerechte des Gesetzes in uns erfüllt würde, die wir nicht nach dem Fleisch wandeln, sondern nach dem Geist. Er ist diese Kraft. Also zurück zu Kapitel 5, Vers 6. Aber nun wurden wir dem Gesetz enthoben. Das Gesetz ist nicht mehr unser Zaun, in dem wir, wie in einem Garten wohnen, eingezäunt, da wir in dem starben, in dem wir festgehalten wurden, das heißt im Gesetz. Christus hat das Gesetz oder wurde unter das Gesetz gestellt, ist gestorben und somit ist er den Forderungen des Gesetzes gestorben und wir mit ihm. Und so sollten wir leibeigenen Dienst tun im Neuen, im Heiligen Geist. Er ist das neue Gesetz. Die Augen zu Kapitel 8 jetzt. 8 Vers 1. Es ist dann nun gar keine Verurteilung für die, die in Christus Jesus sind, die nicht nach dem Fleisch wandeln, sondern nach dem Geist. Denn das Gesetz des Geistes, das ist das neue Gesetz. Das alte war das Gesetz Moses. Das vermochte nicht zu erreichen. konnte nur sagen, so sollst du es machen, aber keine Kraft liefern, es zu tun. Aber der Heilige Geist ist ein neues Gesetz, und zwar ein kräftiges Gesetz, das uns auch Kraft liefern kann, das zu tun, was Gott will. Das Gesetz des Geistes, und dieses Gesetz ist ein Gesetz des Lebens, und zwar des Lebens in Christus Jesus. Dieses verwaltet der Heilige Geist in uns. Wenn der Heilige Geist in uns wohnt, verwaltet er das Leben von Jesus Christus. Dieses, im Wesen nach, verwirklicht er in uns. Das, was Gott von Israel forderte, war eigentlich die Lebensweise Jesu. Kein Israelit konnte dem nachkommen. Aber der Heilige Geist, der jetzt in uns wohnt, der kann es verwirklichen. Wir sollen in diesem neuen Leben, nicht im Älteren, im Geschriebenen. Es geht um Orientierung. Immer wieder trifft man Christen, bei denen es um Gebotenes und Nichtgebotenes handelt. Wir nennen sie gesetzliche Christen, die kennen sie ja. Wir haben Christen, die sehr frei leben, die sich gar nichts sagen lassen, wollen aber auch Christen sein und leben ein sehr ungezwungenes Leben. Und wenn man sie dann stellt, das Gewissen von uns allen, wer weiß ja über vieles, was gut und böse ist, und wenn man sie dann stellt, schau einmal, was bezieht sich auf uns. Wie antworten sie? Bitte mal. Das ist eine Antwort. Ja, wir sind nicht gesetzlich. Das heißt, es gibt kein Gesetz, das das verbietet. Ja? Noch die Antwort. Ja, wir leben in der Freiheit. Manchmal werden sie sehr persönlich. Wer bist du, dass du mir sagst, was ich tun soll? Ja? Ich merke, auch sie richten sich im Grunde nach einem Gesetz. Nur drücken sie es anders aus. Sie sagen, das Gesetz verbietet es mir nicht. Sie sagen, ich bin nicht gesetzlich, aber sie wissen nicht, was sie damit meinen oder was damit gesagt ist. Denn die Alternative für die Schrift ist, dass man dann im Geist ist. Ja. Denn man ist entweder im Gesetz oder im Geist. Nichts dazwischen. Es gibt keinen Raum für eigene Wünsche. Da täuschen sich viele. Die meinen, sie dürfen tun, was sie wollen, ja? Aber sie tun nicht, was sie wollen. Wo sagt die Bibel das? Galater 5, Vers 17. Sagt er auch? Da können wir niemand heute beschließen. Galater 5, Vers 17. Könnte Vers 16, 17, zuerst lesen, dann 17 ist die Folge. Ich sage, wandelt, und hier ist im Grundtext keine Präposition, das heißt kein Verhältniswort, durch, in und so weiter. Aber im Deutschen können wir das nicht so ohne Präposition sagen. Wir brauchen entweder durch oder in oder vielleicht noch ein anderes Wort. Wir brauchen da ein Zwischenwort. Aber es ist schwer, denn jedes Mal, wenn wir eine Präposition gebrauchen, begrenzen wir in Deutsch. Denn auch die Aussage des Textes durch dieses Wort. Was Paulus hier meint, ist mit Hilfe des Geistes, im Geist, durch den Geist. Das heißt, Geistes wandeln wir. Dem Geist. Ihm, zu ihm und so weiter. Der Geist ist das Lebensprinzip, die Orientierung. Orientiert euch ganz und gar nach dem Heiligen Geist. So wandelt, so sei euer Lebenswandel gestaltet. Und ihr werdet keinesfalls, wenn dem so ist, die Lust, das heißt die Wünsche des Fleisches, eures lebenden Körpers, ausführen. Ausführen. Tun. Durchführen. Nicht, dass es keinen Kampf gibt, Vers 17. Denn das Fleisch gelüstet gegen den Geist. Und den Geist gelüstet gegen das Fleisch. Diese widerstreben einander, damit ihr nicht, was irgend ihr wollt, dieses tut. Ich glaube, ziemlich etwas umständlich übersetzt, aber dadurch kommt die Kraft des Textes zum Ausdruck. Paulus nimmt sich Zeit hier, diesen Kampf zu schildern, nicht zu schnell das Hersage. Was, das, was immer ihr wollt, dieses tut. Ja. Er will, dass wir stehen bleiben bei diesem Kampf. Das heißt, keiner tut, was er will. Niemand. Das müssen Freilebende, wenn wir es einmal so charakterisieren wollen, verstehen. Das müssen sie wissen. Sie tun nicht, was sie wollen. Sie tun, was ihr Fleisch ihnen diktiert. Und sie sind leibeigene Knechte ihres Fleisches. Und sind auf diese Seite getreten. Und jetzt hören wir, was Paulus sagt. Sie kämpfen mit dieser Lebensweise gegen den Heiligen Geist. So ernst ist das. Das ist ein Kampf auf Tod und Leben. Die zwei sind zwei Pole. Du kannst nicht auf beiden Seiten stehen. Du kannst nicht in beiden Welten leben. Du musst wählen, jeden Tag, jede Stunde. Willst du leben im Geist? Wohnst du dort? Sind dort deine Gedanken? Kapitel 8 wird davon Sinnen sprechen, vom Nachdenken, vom Überlegen, vom Leben mit den Gedanken im Geist oder im Fleisch. Das heißt, hier wird der Kampf ausgefahren. Wenn unsere Gedanken, wenn unser Auge auf Jesus gerichtet ist, unsere Interessen zum Wort Gottes hingehen, zu den Seinigen und so weiter, alles dessen, was Gottes ist, dann tun wir, was der Geist will, und er bewahrt uns davor, dass wir tun, was das Fleisch will. Und so tun wir nicht unseren eigenen Willen, sondern den Willen des Geistes. Tun wir das aber nicht, dann geben wir den Impulsen des Fleisches nach und tun, was dieses Fleisch will. Aber nicht ich habe entschieden, sondern mein Fleisch bestimmt mit. Und ich bin immer noch ein Sklave. Römer 6, wir sind immer Sklaven. Ob der Sünde oder der Gerechtigkeit, aber wir tun immer den Willen eines anderen. Wir haben nicht den Luxus der freien Entscheidung. Wir dürfen aber entscheiden, wer unser Herr sein soll. Diese freie Wahl. Und wir dürfen sagen, Herr Jesus, nimm du mich an. Ich will dir gehorchen. Das werden wir ihm immer wieder sagen. Und er kann wirklich seine Herrschaft bei uns geltend machen, zu unserer Freude, zu unserer Genugtuung, zu unserem Wohl, zu unserem Glück. Und die Not, die sich ergibt aus dem fleischlichen Leben, dieser Not entgehen wir. Vergessen wir nie, das Leben in der gesetzlichen oder in der Gesetzlosigkeit, wenn wir so sagen wollen, in dieser angenommenen Freiheit, in der viele Christen sich bewegen, ist nur eine Zeit. Freude. Nur eine Zeit. Früher oder später holt es eine ein. Und die Wissen, die Fleisch und so weiter. Es ist nicht auf die Dauer, es ist kein ewiges Leben. Früher oder später holt Gott es ein. Damit du Gott es davor bewahren. Lass uns jetzt ihn ganz meinen. Herr Jesus, du hast unsere Worte, unsere Gedanken gehört. Auch die, die wir nicht äußern. Du hast alles gesehen, gehört, haben. Wir bitten dich, Herr, lösche, beseitige, was nicht von dir war. Reinige. Lass uns, Herr, ganz dir zu eigen sein, auch ganz praktisch. Und wirke du das, was wir wollen, Herr, ist. Deine Ehre. Amen.